Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Kerstin Dobers vom Fraunhofer IML.
Nur weil man die Daten kennt, heißt es ja auch nicht, dass man gut ist oder besonders grün. Das ist auch nochmal zu unterscheiden. Hauptsache, man ist dran, rauszufinden, warum man Emissionen verursacht und darauf aufbauend dann diskutiert, wie man es besser machen kann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Ho, 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 ihr lieben Christkinder. Mein Name ist Timo Landner und für heute bin ich euer Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Denn es ist kurz vor Weihnachten, die besinnliche Zeit steuert unaufhaltsam auf den Peak und die Logistikzentren und Transportdienstleister dieser Welt wiederum sehen dem Ende dieser für sie so stressigen Zeit entgegen. Und mit meinem Rentierkollegen Andreas Löwe ziehen wir heute das gleiche Grün-Schlitten über die Ziellinie. Ja, ihr hört richtig. Wir haben heute eine ungewöhnliche Situation bei Das Gleiche in Grün, denn aufgrund privater Angelegenheiten sitzt mir heute nicht der einzigartige Moritz Petersen gegenüber, um die Show zu rocken und das Ding hier wegzumoderieren. Heute strahlt mich der relativ Podcast-Unerfahrene, aber nicht minder einzigartige Andreas Löwe von Irgendwas mit Logistik mit einem leicht nervösen, aber sehr freudigen Lächeln an. Erstmal hallo Andreas.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich könnte nicht aufgeregter sein, in diese großen Fußstapfen von Moritz zu treten und heute hier die Vertretung zu absolvieren. Und ich freue mich auf das Gespräch. Danke, Timo.
Ja, kommen wir nun zu unserem Gast, denn darauf freue ich mich ganz besonders. Heute bei uns im digital besinnlichen Microverse, nicht weit von meinem Sendestudio entfernt, ist Kerstin Dobers vom Fraunhofer IML aus Dortmund. Herzlich willkommen, Kerstin.
Ja, hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Kerstin, du bist seit knapp 25 Jahren beim Fraunhofer Institut und wer sich mit dem Thema Treibhausgasemissionen an Logistikstandorten beschäftigt hat, wird mit Sicherheit über Kerstin und ihre Arbeit gestolpert sein. Davon wird sie uns heute auch mit Sicherheit berichten. Kerstin, zum Einstieg, kannst du uns und unseren Zuhörern kurz erklären, die 25 Jahre beim Fraunhofer, was du in den 25 Jahren gemacht hast, was deine Aufgabe heute ist, dass wir darüber mal den Einstieg schaffen?
Ja, gern. Ich bin ja seit 99 am IML, hatte eigentlich was ganz anderes mal vor, beziehungsweise habe was ganz anderes gelernt, Chemietechnikerin von Hause aus. Und insofern habe ich am Anfang erstmal was über Logistik gelernt, denke ich mal. Und habe sehr viel zur ökologischen Bewertung gemacht von Anfang an. Wie ökologisch ist eigentlich, ja, sind Logistiksysteme, ist Logistik selber. Also ich habe mich viel damit beschäftigt, wie Transporte, Logistikketten erstmal bewertet werden können. Da gab es am Anfang ja so gar keine Methoden, die allgemein anerkannt waren und auch wie ja beispielsweise Paletten oder Mehrwegbehälter ökologisch bewertet werden können. Was muss man eigentlich betrachten? Und da habe ich in verschiedensten Projekten, Unternehmen, aber auch in Forschungsprojekten tolle Themen mir angeschaut und hoffentlich ein bisschen Erkenntnisgewinn auch beitragen können. Also wir lernen ja selber als WissenschaftlerInnen immer auch mit dazu. In jedem Projekt ist es was Neues und das ist total spannend, Industriepartnern auch mal grundlegende Forschungsarbeiten zu machen, aber halt auch mit denen gemeinsam ihre Probleme zu lösen. Denn darauf kommt es ja bei uns bei Fraunhofer auch an, dass Unternehmen mit ihren Fragestellungen kommen und uns challengen und da gemeinsame Entwicklungen machen. Und ja, wir sind halt mit unserer Abteilung Umwelt- und Ressourcenlogistik weniger technologisch unterwegs, sondern halt eher, dass wir das grüne Gewissen vielleicht im Institut auch ein bisschen sind und da Nachhaltigkeit ein bisschen definieren. Was ist Nachhaltigkeit? Was kann es sein? Da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal darauf zu sprechen. Ja, und gut, also die Projekte sind sehr viele mittlerweile. Ein Vierteljahrhundert hört sich schon ganz schön lang an. Genau.
Jetzt hast du in den letzten 3 Jahren an einem speziellen Projekt mitgearbeitet. Daher kenne ich auch deine Arbeit. Und ich hatte es auch schon angeteasert, Treibhausgasemissionen am Logistikstandort. Das Projekt, wovon ich spreche, nennt sich GILA. Kannst du uns vielleicht auch nochmal zum Einstieg erklären, was dieses Projekt ist oder beziehungsweise war? Weil das ist, glaube ich, im Sommer jetzt ausgelaufen. Dass du uns das mal kurz vorstellst, bevor wir da tiefergehende Fragen stellen werden.
Es kommt aus unserem Spitzenclusterprojekt Green Logistics heraus. Da hatte das BMBF, unser Forschungsministerium, eine tolle Idee, diese Projekte weiterzuführen und auf internationale Ebene zu setzen. Und das war das Besondere an dem Projekt, dass wir mit internationalen Partnern, aber deutschen Fördermitteln für unsere deutschen Partner arbeiten durften. Und deswegen haben wir uns deutsche, italienische und lateinamerikanische, daher GILA, zusammengesucht, die in dem Themenfeld Logistikstandort und Nachhaltigkeit in irgendeiner Form schon gearbeitet haben und mit uns auch liiert waren. Und da haben wir das Konsortium gebildet, um ganz konkret mal auf Logistikstandorte zu schauen, als ein Teil der Transportkette. Was ist Nachhaltigkeit für uns aus unserer Sicht definiert? Welche Rollen haben eigentlich verschiedene Unternehmen rund um die Logistikstandorte? Wie kann man Nachhaltigkeit messen? Mit welchen Kennzahlen, mit welchen Daten muss man dann, welche Daten muss man sammeln? Ja, und letztendlich geht es ja darum, uns besser zu machen oder die Logistikstandorte besser zu machen. Welche Maßnahmen gibt es da? Großer Fokus war die Treibhausgasemissionen. Jetzt Nachhaltigkeit hört sich immer toll an, fängt man immer an, aber viele enden halt dann doch bei Treibhausgasemissionen, weil das am einfachsten auch noch ist oder am bekanntesten ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein paar andere Kennzahlen auch versucht mit abzubilden und halt mal zu schauen, wie überhaupt Unternehmen da aufgestellt sind, welche Daten sie da haben, wie wir da auch weiter unterstützen können in unseren Projekten.
Jetzt ist Logistikstandort nicht immer gleich Logistikstandort. Also jeder von uns denkt immer an was anderem. Einige an Distributionszentren, andere an Fulfillment-Center, wie auch immer. Wie habt ihr diese Einteilung vorgenommen? Oder habt ihr überhaupt eine Einteilung vorgenommen? Seid ihr von einem, ich sage jetzt mal einfach, Standard-Logistikstandort ausgegangen? Oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, hast du einen Logistikstandort gesehen? Kennst du einen Logistikstandort? Das ist uns immer wieder begegnet. Wir haben es erstmal offen gehalten, weil wir auch wissen wollten, wer überhaupt mitmachen kann und gewillt ist und sich auch da in der Rolle sieht, mitzumachen. Wir reden nicht nur über Logistikstandorte, die wir Immobilie haben, sondern wir reden auch über Flüssiggutterminals, Containerterminals. Wir reden über Lagerstandorte, wir reden über Standorte, die einfach nur Waren umschlagen. Letztendlich können wir auch über Mikrodepots reden. Also wenn es um die Bewertung geht, haben wir alle letztendlich dieselbe Methode, dieselben Daten, die wir benötigen. Wir haben anderes Equipment, was vielleicht dann andere Verbrauchsdaten in sich birgt, vielleicht auch mal eine andere Basiseinheit, die einen reden über Kubikmeter umgeschlagen, das tut die anderen über Paletten und andere wiederum über Pakete. Also da muss man schon eine einheitliche Sprache finden. Wenn man methodisch unterwegs ist, sehr generisch irgendwas beschreiben, damit sich alle irgendwo wiederfinden, was dann wiederum sehr abstrakt sein kann. Da haben wir immer versucht, irgendwie einen guten Mittelweg zu finden. Ja, also insofern sehr, sehr diverse Logistikstandorte.
Mhm. Mich würde in dem Zusammenhang mal interessieren, du hattest ja gerade die Vielfältigkeit der Logistikstandorte und Abwicklungsmöglichkeiten auch in einem Lager gerade skizziert. Gibt es eigentlich Branchen oder spezielle Bereiche, wo die Datengrundlage vielleicht viel besser ist als in anderen Bereichen, dass euch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich sage jetzt fiktiv, im Bereich Schüttgutabwicklung war das viel besser oder in der Chemielogistik oder in anderen Bereichen. Kann man sowas erkennen?
Nee, ich glaube, das hängt von den Unternehmen ab und von den Köpfen, die in den Unternehmen unterwegs sind. Ja, also konnten wir leider am Ende nicht sagen, die sind besonders weit, sondern das ist wirklich so divers, so unterschiedlich. Man kann es nicht auf ein Land kaprizieren. Es ist halt irgendwie weiterhin divers. Und ich glaube, das ist ein Wort, was ich womöglich heute noch öfter verwende. Also wir wissen, dass wir nichts wissen. Das ist so ein bisschen manchmal auch frustrierend als Forscher, aber so ist es. Wir bleiben dran.
Kannst du denn dazu sagen, wie es in der Logistik im Allgemeinen halt aussieht? Jetzt auch verglichen vielleicht zu anderen Branchen. Also sind wir tatsächlich so weit hinten dran, wie wir gefühlt jeden Tag irgendwie erleben in der Logistik, dass vielleicht andere Branchen mit den Daten, mit der Datensammlung wesentlich weiter sind und vorangeschrittener sind, als wir es in der Logistik sind?
Da kann ich nichts zu den anderen Branchen sagen, denn so lang und detailliert war ich bei den anderen nicht unterwegs. Aber also es gibt viele Unternehmen, die haben sehr detaillierte Daten, die sind auch IT-technisch extrem gut aufgestellt, dass sie mit einem Klick sehr gute Daten sich aus ihrem System herausziehen können. Manche wissen halt über ihren Stromverbrauch besonders gut Bescheid und andere und die wissen dann wiederum nichts über vielleicht Heizenergie, weil das ganz anders aufgestellt ist. Also es ist auch sehr extrem davon abhängig, wie Unternehmen aufgestellt sind, wo die Daten auflaufen, wo die Systeme halt sie auch unterstützen können, wie manuell es ist, wie divers die regionalen Strukturen auch aufgestellt sind. Nur weil man die Daten kennt, heißt es ja auch nicht, dass man gut ist oder besonders grün. Das ist auch nochmal zu unterscheiden. Hauptsache, man ist dran, rauszufinden, warum man Emissionen verursacht und darauf aufbauend dann diskutiert, wie man es besser machen kann. Allein im Unternehmen oder mit vielen Abteilungen zusammenarbeitend oder dann sogar auch mit den entlang der Supply Chain, mit den Projektpartnern und Kunden. Da gibt es ja auch gemeinschaftliche Lösungen.
Du hattest jetzt schon ein, zweimal das Thema Daten erwähnt oder wir auch nachgefragt. Und jetzt hast du sogar zwei ganz konkrete Beispiele schon gebracht mit Strom und Heizenergie. Vielleicht eine ganz naive Frage, welche Daten braucht man denn eigentlich, um sinnvolle Aussagen zu treffen? Ich meine, den Stromverbrauch kriegen wahrscheinlich die allermeisten Unternehmen relativ einfach noch hin, hoffe ich. Und Heizkosten wahrscheinlich dann auch, weil man ja natürlich irgendwie Abrechnung von Versorgern hat. Aber welche Daten braucht man denn ganz konkret vielleicht noch darüber hinaus?
Ja, einerseits je nach Ressource, aber auch wenn man die Heizkosten hat, heißt das ja nicht, dass man weiß, wie viel Kilowattstunden dahinter stecken. Und die darauf aufbauen, hat man ja normalerweise dann die CO2-Berechnung. An Logistikstandorten sind andere Kraftstoffe noch relevant, ne? Wenn man irgendwie Hoflogistik hat und da vielleicht Dieselfahrzeuge einsetzt oder bei den großen Terminals auch in Hoflogistik. Kältemitteln sollte man nicht unterschätzen. Also die bei Kühlstandorten sind natürlich da auch relevant. Was unserer Meinung nach auch mit dazugehört bei Logistik sind die Verpackungsmaterialien, die eingesetzt werden. Ist noch nicht gefallen, aber wir haben ja auch mit an einer ISO 14083 gearbeitet, die das ein bisschen standardisieren soll, nicht ein bisschen, sondern soll standardisieren auf internationaler Ebene. Und Transportverpackungen sind da aber nicht mit als normativ definiert worden, aber unserer Meinung nach. Und deswegen ist auch der Bezug zur Nachhaltigkeit, wie viele Ressourcen setzen wir eigentlich ein, nicht nur mit Blick auf CO2, sondern auch mit, woher kommen die Materialien, wie viel wird eigentlich weggeworfen, wie viel sicherheitshalber nochmal umwickelt. Aber ja, das sind auch Daten, die wir mit erhoben haben. Aber da war die Datenbasis noch relativ dünn, weil wir da auch nicht drauf gedrängt haben, weil es nicht EasyScope ist. Da haben wir uns ein bisschen auch mit dran orientiert. Und dann ist es dann auch noch ein Punkt, wenn man sich über die Jahre vielleicht auch ein bisschen benchmarken oder monitoren möchte, sollte man eine Basiseinheit sich überlegen, wie viele Paletten ziehe ich durch das Lager oder welche Tonnage, wie viel Container, auch das ist schon wieder ein Problem für manche Unternehmen. Sie wissen es eigentlich, aber es ist wahrscheinlich eine andere Abteilung, die typischerweise die CO2-Bilanzierung macht. Also da muss man dann auch die richtigen Institutionen, richtigen IT-Systeme im Unternehmen finden, um dann die Daten zusammenzuschneiden und ja, die dann zusammenbringen zu können.
Wie viele Standorte hattet ihr denn im Rahmen dieses Forschungsprojektes untersucht?
Wir haben alle eingeladen, die mitmachen wollen. Also wir sind jetzt nicht zu Standorten hingefahren, um sie uns anzuschauen. Das Pech war leider auch, dass wir mitten in Corona oder am Anfang von Corona anfingen und am Ende dann auch aufhörten. Also insofern war das voll ein sehr virtuelles Projekt. Wir hatten knapp 900 Standorte letztendlich abgedeckt weltweit. Hört sich erstmal viel an. 40% davon haben es leider nicht geschafft, uns sämtliche Daten, die wir uns gewünscht haben, auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, nur für 60% von den Unternehmen konnten wir oder von den Standorten konnten wir dann auch einen kompletten Carbon-Footprint berechnen. Und dann hängt es wieder davon ab, wie viele davon haben dann auch den Durchsatz uns angegeben oder wie viele nur den Quadratmeter als Basiseinheit, sodass am Ende je differenzierter man auch Kennzahlen ableiten möchte für ein Terminal, für einen Standort, für einen gekühlten Standort, mit oder ohne Lagerung, wird man dann ganz schnell mit einer kleinen Stichprobe dann konfrontiert. Und dann kann man sich auch fragen, wie repräsentativ das ist. Da bin ich auch ganz offen. Also wir können halt nur über die Kennzahlen sprechen, die wir im Projekt haben entwickeln können. Und da arbeiten wir dran, dass wir zukünftig das auch weitermachen können. Also wir werden diese Studien noch weiterführen und hoffen, dass wir da noch mehr Erkenntnisse draus ziehen können dann.
Das ist es gerade, 900 Anmeldungen, Standorte waren es dann ein paar weniger. Datensammlung war virtuellerweise, soll heißen, die Daten wurden euch zugesendet. Ihr seid jetzt nicht rausgefahren oder haben Kunden eigentlich auch selber gemessen, also nicht nur Daten gesammelt, sondern sind dann auch in ihre Standorte halt reingegangen und haben auch irgendwie gemessen? Oder war es eigentlich nur ein Austausch von Daten jetzt im Rahmen dieses Forschungsprojektes?
Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Unternehmen die Daten auch erhoben haben. Also manche Daten sind vielleicht in ihrem normalen System enthalten. Manche haben sie vielleicht tatsächlich nochmal explizit gemessen, weil sie sonst auch nicht berücksichtigt haben. Für einige Unternehmen war es tatsächlich das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Also das war für sie so quasi an die Hand nehmen, um überhaupt das Thema für sich auch zu erschließen, was schön ist, so die dann mit hinzuführen, Fragen zu abzustimmen. Für manche, die haben einfach einen Klick mit im Datensystem gemacht und haben uns dann die Daten herausgezogen. Wir haben es halt teilweise am Anfang noch mit Excel gemacht, dass wir da quasi ja da Fragebogen zur Verfügung gestellt haben, wenn es große Daten sind. Mittlerweile arbeiten wir mit einer Online-Plattform und da lassen sich dann auch Daten hochladen und das ist dann relativ schlank an der Stelle, aber manche geben es wirklich sukzessive für jeden Standort einzeln ein und fragen auch für jeden Datensatz nochmal nach und es ist mitunter recht mühsam, keine Frage, aber ja, das gehört dazu, glaube ich.
Wenn man sich das jetzt so anschaut, ne, du hattest gesagt, 900 Standorte hatten Lost, 60% hatten dann auch Daten, das heißt über 500 Standorte, bei denen ihr tatsächlich euch Dinge angucken konntet und wahrscheinlich, du hattest das anfangs auch gesagt, auch lernen konntet, ne, und Dinge herausfinden konntet. Gibt es denn wahrscheinlich, so kenne ich das zumindest aus meinen Datenanalysen, die weniger sich natürlich mit Nachhaltigkeit befassen, sondern mehr mit Durchsatz und so weiter, aber dann ist es häufig so, dass Datenkonsistenz natürlich auch ein Thema ist. Du hattest gesagt, es ist nicht ganz klar, wie die Daten gemessen worden sind und oder wie die erhoben worden sind. Fällt das dann innerhalb dieser dann über 500 Standorte dann schon auf, dass bei manchen auch etwas einfach nicht stimmen kann, weil sie vielleicht extrem wenig Strom verbrauchen oder extrem viel, jetzt als eines der Beispiele der Datensätze, um dann daraus Dinge abzuleiten und zu sagen, okay, wir sehen, dass, weiß ich nicht, das Mittel bewegt sich so in diesem Umfeld pro, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Stromverbrauch pro Quadratmeter, war, glaube ich, eine Messeinheit, die du eben genannt hattest. Was sind denn da so die Erkenntnisse, die man dann aus so vielen Datensätzen auch sammelt?
Wir sind schon Ausreißer nachgegangen, wenn es einfach nur ein Einheitenfehler vielleicht ist. Manchmal wurde der ganze Fuhrpark mit reingerechnet. Plötzlich war der Dieselverbrauch extrem hoch. Sowas fällt dann natürlich auf. Aber irgendwann ja, hört es auch auf. Es war eine sehr manuelle Arbeit, dass man das dann leisten kann. Da wollen wir sicherlich auch ein bisschen mehr Intelligenz zukünftig noch mit reinbauen. Aber es ist schwierig, da eine super Datenqualität hinzubekommen. Ganz klar, für jeden einzelnen Datensatz. Man muss an der Stelle dann einfach glauben, dass die Unternehmen mit bestem Wissen und Gewissen da arbeiten. Das ist nicht leistbar da für alle, da sehr detailliert die Daten auch noch zu reflektieren. Aber wir versuchen das halt über Ausreißer abzubilden. Wir haben explizit gefragt, verbraucht ihr da tatsächlich nichts? Am Anfang haben wir einfach nur ein Datenfeld gegeben, tragt uns die Verbräuche ein und mittlerweile sind wir dahin übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, auch wenn ihr nichts eintragt, müsst ihr sagen, dass ihr auch nichts verbraucht. Denn nichts heißt Nullverbrauch oder ist mir egal, mache ich jetzt nicht. Das ist auch eine Lernkurve, die wir gehen mussten oder die wir lernen mussten, dass wir da sehr genau die Daten auch abfragen müssen, was dann natürlich aber auch wieder ein zusätzlicher Klick, nein, ich verbrauche auch wirklich nichts, bei Unternehmen fordert. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, haben wir es auch intern mit den Partnern immer wieder diskutiert, wie viel dürfen wir fragen? Wie viel müssen wir fragen, um da eine gute Qualität auch hinzubekommen?
Du hast vorhin auch schon gesagt, dass natürlich noch mehr Standorte ihr auch in Zukunft messen wollt, dass ihr das Projekt weiterführen wollt. Gibt es aber trotzdem aus diesen 600 Standorten, knapp 600 Standorten, die ihr gemessen konntet, irgendwelche Thesen, irgendwelche Erkenntnisse, auch wenn sie vielleicht noch nicht so beweisbar sind, weil noch viel mehr Daten gesammelt werden müssen, aber gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse daraus? Ich sage jetzt mal als Beispiel, Intralogistik-Equipment sind der Stromfresser im Kältebereich, die Kältemittel. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse? Du hast das schon hier und da mal ein bisschen angedeutet, aber vielleicht mal die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt, dass wir die mal durchgehen.
Also wir haben einmal Emissionen nach den Ressourcen aufgegliedert, also 70% auf Basis der Standorte, die wir betrachten, also nicht allgemeingültig, aber knapp 70% die Emissionen können wir dem Stromverbrauch zuordnen. Da muss man dann wieder berücksichtigen, dass wir den nationalen Strommix annehmen und nicht den vielleicht eingekauften Strommix. Das ist von der ISO her so gefordert, um Vergleichbarkeit herzustellen. 22% ist Heizenergie beispielsweise Und Andreas, du hattest eben auch gefragt, welche Daten erheben wir? Wir haben den Stromverbrauch auch gebeten, sofern möglich, auf Aktivitäten oder Aktivitätscluster haben wir es genannt, zuzuordnen. Wie viel macht eigentlich Intralogistik aus? Wie viel macht Kühlung aus? Und bei Kühlung spielt halt einmal die Kältemittelleckage, aber halt dann auch der Stromverbrauch der Kühlanlagen mit rein. Da haben wir 25% der Gesamtemissionen dann denen zuordnen können. Also wir haben im Prinzip alle Standorte, deren Carbon Footprint zusammen addiert und dann die Anteile abgeleitet als übergeordnete Aufteilung der Emissionen. Ja, knapp gute 20 den Heizenergien, 18% Beleuchtung. Also da haben wir schon deutlich mehr Transparenz, denke ich, hinbekommen, wenn man mal solche Tortendiagramme sich dann vor Augen führen kann, mit denen wir dann auch weiterarbeiten könnten. Je nachdem, wir haben so ein bisschen auch analysiert dahingehend, wie viel Strom jetzt bei gekühlten und bei nicht gekühlten Standorten wofür verwendet wird. Und ganz überraschend, Kälteanlagen spielen dann eine Rolle. Also natürlich ist dann für die Kühlung bei Tiefkühlstandorten hat das eine größere Relevanz als bei Trockenlegern. Da haben wir irgendwas bei 10% vielleicht und bei den Tiefkühlstandorten oder überhaupt Standorten mit Kühlung sind wir eher bei 50%. Also das schwankt schon deutlich und das ist ja auch logisch da. Das ist nicht überraschend, aber es ist schön, wenn das dann auch aus den Daten herauskommt. Das ist halt auch das Spannende für Unternehmen. Wie viel Transparenz haben sie eigentlich? Manche sind wirklich glücklich, dass sie den Stromverbrauch genau wissen und das dann auch berichten können. Und andere können relativ einfach auch sagen, wie viel ihre Intralogistik verursacht, wie viel ihre Beleuchtung und ja, das auch über den Tagesverlauf sich anschauen können. Aber ja, es ist halt auch immer die Frage, was man mit den Daten dann macht und wie man da eingreift.
Was ist denn das Ideal als Unternehmen, was man im Sinne von Datensammlung machen kann? Heißt das, dass man beispielsweise separate Stromzähler für separate Gewerke braucht? Ich sage jetzt einfach beispielsweise für die Ladegeräte meiner Elektrostapler, da einen extra Stromzähler zu haben oder für meine Kühlung? Oder wie erfasse ich denn die Daten bestmöglich? Was ist denn die Empfehlung, die ihr vielleicht auch aus diesen 600 Datensätzen knapp, die ihr da hattet, herauskristallisieren könnt, wo ihr sagt, da war es besonders toll, da war alles vorhanden und die haben das nämlich so und so gemacht. Gibt es da irgendwas, wo man dem geneigten Zuhörer, der sich jetzt gerade überlegt, okay, Daten sammeln, das muss ich machen, wie kann ich das machen? Wie mache ich das dann im besten Fall?
Für so eine Marktstudie ist es natürlich toll, wenn man alles misst und diese Daten dann hervorragend uns zur Verfügung stellt. Aber nee, das ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. Ich denke, jeder Standortbetreiber sollte wissen, woher die Verbräuche kommen, was sind die Hauptverursacher. Und da macht es dann sicherlich Sinn, auch noch mal ein bisschen tiefer zu bohren. Wenn es Strom ist, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, dann in die Unterverteilung zu gehen. Und wenn man überlegt, wo man vielleicht investieren möchte, dass man da im Vorhinein auch schon mal schaut, ist das überhaupt ein Stellhebel? Wie viel Potenzial habe ich denn dann, wenn ich irgendein Equipment, einen Prozess umstelle, dass man das Potenzial schon mal ein bisschen abschätzen kann und den Erfolg auch dann am Nachgang auch controlled. Also nicht, um die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu kontrollen, sondern ob das überhaupt erfolgsversprechend ist oder ob nochmal nachjustiert werden muss, ob mehr aufgeklärt werden muss oder was auch immer. Da sind ja, die Maßnahmen sind ja sehr unterschiedlich. Bei einem Unternehmen sind wir mit unseren Messgeräten reingegangen und haben Dinge halt gemessen und haben festgestellt, dass das gar nicht gelebt wurde, ein Wechselbatteriensystem. Und wenn es nicht gelebt wird, dann kann man auch nicht das Potenzial ausschöpfen. Und das ist wichtig, dass das Warum sicherlich transparent dargestellt wird zu denjenigen, die halt die Prozesse dann durchführen und auch aufzeigt, wie toll es ist, dass man da jetzt was verändert hat und auch Erfolge dann damit machen kann. Und dann geht der nächste Prozess los. Und dann verschieben sich die Verhältnisse und dann muss man halt den nächsten Haupttreiber für Emissionen oder was auch immer. Es geht ja nicht nur um Emissionen. Es geht um, ja, vielleicht Lärmemissionen. Es geht um Ressourcen, die wir vielleicht unnötig verbrauchen, wo man auch einsparen kann. Und das am Ende ist es ja dann doch meistens auch geldwerter Vorteil, wenn man da Ressourcen einspart und die Kosten einsparen kann. Insofern ist es ja nicht nur für die Umwelt, sondern geht meistens ja auch Hand in Hand mit Kosten, die man einsparen kann.
Ziel des Forschungsprojektes war es auch, Best Practices aufzunehmen, aufzulisten. Gibt es denn jetzt im Rahmen dieser 600 Standorte schon Best Practices, die vielleicht noch nicht so evident sind, weil die Daten noch hier und da fehlen, aber zumindest dort schon mal eine These in den Raum geworfen werden kann? Das ist jetzt etwas, was ja so ziemlich jeder Logistikstandort sich mal auf die Fahne schreiben kann, weil es wirklich ressourcenschonender ist und Emissionsreduzierung tatsächlich bezweckt. Gibt es dort schon irgendwelche Erkenntnisse?
Es war schwierig, jetzt die Zahlen, die wir zum Verbrauch gesammelt haben, dann tatsächlich in Maßnahmen zuzuordnen. Auf der Detaillierungsebene haben wir nicht analysieren können, weil da die Datenlücken einfach zu groß waren. Das wäre dann zu pauschal. Aber grundsätzlich, ich denke, Beleuchtung kann jeder sich anschauen, was man da machen kann. Und Grundverbräuche sich anzuschauen. Wie häufig wird eigentlich etwas beleuchtet, was gar nicht beleuchtet werden muss? Wie viel Grundlast ist eigentlich durch das Equipment, was man da installiert hat, die Automatisierungsgeschichten, wie viel ist da eigentlich an Grundlast? Also insofern, das sind so Punkte, die jeder machen kann und die man so pauschal sagen kann.
Wahrscheinlich schon gefühlt, und hier kommt vielleicht der Nicht-Nachhaltigkeitsexperte ins Spiel, wahrscheinlich so gefühlt auch die Sachen, die man jedem zu Hause mit an die Hand gibt. Mach das Licht aus, wenn du nicht im Raum bist, temperier den Raum da so, wie du es auch wirklich brauchst. Solche Themen. Was mich mal noch interessieren würde, wir haben jetzt viel über Verbräuche und so weiter gesprochen. Inwiefern ist das eigentlich auch für einen Standort relevant, sich so Initialemissionen anzuschauen? Habt ihr das in diesem Projekt auch gemacht oder war das so aus dem Fall, also so bautechnische Gewerke, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach, wie viel Emissionen bringt denn eigentlich so ein Stapler mit, wenn du ihn dir kaufst? Bringt ja schon so eine Grundlast mit, würde ich es jetzt einfach mal nennen. War das auch ein Thema für dieses Projekt oder ist das was gesondert betrachtet wird oder werden sollte?
Das hatten wir in einem Vorläuferprojekt Green Logistics gemacht, dass wir mal so abgeschätzt haben, wie viel das eigentlich über den Gesamtlebenszyklus verursacht. Man muss natürlich immer vor Augen führen, wie viel Anteil hat das zum Gesamtsystem, wie viel Zeit verwendet man dafür, um dann harte Zahlen für einen Stapler zu ermitteln. Das ist interessant für Hersteller von Equipment, definitiv. Das nehmen wir jetzt auch wahr und da arbeiten wir auch drauf, dass wir quasi die Vorketten des Equipments berechnen, auch der Gebäudehülle. Das ist auch ein wichtiges Thema, insbesondere für unseren Projektpartner Arcadis, die da sehr rührig sind. Ja, ein Hinweis dafür kann man meiner Meinung nach immer sagen, je länger man etwas benutzt und verwendet, desto besser ist es. Das heißt, nicht eben mal schnell eine neue Technologie einsetzen, wenn man das vielleicht nochmal nachrüsten kann, wenn man ja es gut pflegt während der Zeit. Es ist so wie zu Hause auch, wenn man, ja, es ist letztendlich immer dasselbe. Wenn man sinnvoll mit den Ressourcen und den Investitionen umgeht, dann ist das von Vorteil auch für die Umwelt oder für Nachhaltigkeit und den Geldbeutel.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage hinterher und die ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich hatte irgendwann mal gehört, wahrscheinlich in einer der letzten 200 irgendwas Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, und zwar wurde da immer gesagt, der größte Verursacher von Emissionen in einem Logistikstandort ist nicht das, was da drin passiert, sondern ist eigentlich die An- und Abreise der Mitarbeiter, weil die ja oft mit PKWs kommen, mit hoffentlich Bus und Bahn natürlich auch, je nachdem, wo der Standort ist. Aber in der Realität sind Logistikstandorte ja meistens in Gegenden, wo es nicht ganz so einfach ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen. Und demzufolge habe ich das zumindest mal aufgeschnappt und vielleicht ist es auch vollkommen falsch, dann korrigiert mich gerne ihr beiden Experten, aber das ist zumindest das, was in meinem Kopf hängen geblieben ist. Der größte Emissionstreiber sind eigentlich An- und Abreise von Mitarbeitenden. Ist das so? Stimmt das?
Das mag vielleicht bei einem Standort so sein, aber ich habe es nie so wahrgenommen und wir hatten das in dem Vorgängerprojekt auch mal abgeschätzt. Das ist vielleicht eine Stellgröße, aber das ist jetzt nicht die Stellgröße, das ist der Stromverbrauch. Und je automatisierter Standorte sind, desto mehr wird der Stromverbrauch wahrscheinlich da auch mit zum Tragen kommen, jetzt im Vergleich zu den Mitarbeitenden, denn das ist ja auch, korreliert ja auch irgendwo. Nein, also ist, kann ich jetzt nicht so aus meiner Forschung bestätigen. Und ich sehe auch sehr viel.
These widerlegt.
Ja, weiß ich nicht, ob widerlegt, aber also ich habe auch schon diverse Fahrradstände an Logistikstandorten gesehen und das, ja, ich glaube, da wird auch einiges gemacht und ÖPNV-Anschluss ist auch immer ein Thema bei neuen Standorten. Zumindest ist das, was ich jetzt so wahrgenommen habe in der letzten Zeit.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, die ein bisschen global galaktischer ist, weil wir jetzt so ein bisschen auch über den nachhaltigen Logistikstandort halt gesprochen haben. Gibt es denn in irgendeiner Art und Weise auch schon Erkenntnisse natürlich aus dem Forschungsprojekt, wo man halt sagen kann, ein nachhaltiger Logistikstandort sollte das und das beinhalten? Gibt es da in irgendeiner Art und Weise auch jetzt vielleicht deine Meinung? Was ist ein nachhaltiger Logistikstandort?
Ich denke, ein nachhaltiger Logistikstandort weiß, was er tut, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit, hat für sich selber definiert, was an dem großen Thema Nachhaltigkeit an Unterthemen vielleicht relevant ist, kennt seine Emissionen, vermeidet Emissionen womöglich, monitort seine Emissionen, sieht zu, dass die vor- und nachgelagerten Prozesse sinnvoll organisiert sind im Sinne von Multimodalität oder Kooperation mit den Partnern. Ja, Nachhaltigkeit geht ja auch in Gesundheit, sorgt dafür, dass die Mitarbeitenden gute Arbeitsplätze haben, guten Anschluss haben, dass auf dem Hof ja keine Unfälle passieren, dass die Fläche nicht versiegelt ist, dass ja auch über Resilienz nachgedacht wird bei Starkregenereignissen, dass Wassersammlung vorgehalten wird. Solche Fragestellungen sind dann ja viel breiter und wir hatten da auch ein Nachhaltigkeitsbild mal formuliert von Seiten der Projektpartner, um diese verschiedenen Themen da auch mit reinzubringen. Ja, das muss aber jedes Unternehmen auch irgendwo für sich sortieren, denn nicht jedes Thema ist für jeden Logistikstandort auch gleich wichtig. Und das meiner Meinung nach lässt ja Nachhaltigkeit auch zu, dass man sich auf Themen konzentriert und die erstmal angeht und nicht immer alles auf einmal machen möchte. Dafür ist das Thema viel zu komplex und da bleibt man eher nur stehen, glaube ich, als dass man dann anfängt, was zu ändern.
Okay, dann mache ich jetzt mal einen harten Cut und stelle mal eine Frage in eine andere Richtung, weil du auch, das hast du auch, glaube ich, schon erwähnt gehabt, Stichwort ISO 14083, woran du auch mitgearbeitet hast, meines Wissens nach, und was auch in diesem Jahr, glaube ich, auch veröffentlicht worden ist. Die ISO-Titel, das muss ich kurz vorlesen, weil das kann ich nicht auswendig, Treibhausgase, Quantifizierung und Berichterstattung über Treibhausgasemissionen von Transportvorgängen. Kannst du uns mal erklären, was die ISO ist und wo sie uns helfen wird in der Logistik?
Sie ist jetzt eine internationale Norm. Wir hatten hier in Europa schon eine europäische Norm, die das ein bisschen beschrieben hat, aber sehr viel Interpretationsspielraum noch eingeräumt hat. Und die ISO bietet jetzt ein bisschen konkretere Beschreibungen, wie Treibhausgasemissionen entlang von Logistikketten, also Transport- und Logistikstandorte, bewertet werden sollen. Was ist zu berücksichtigen? Wie werden Verbräuche mit welchen Emissionsfaktoren dann umgerechnet, also nicht nur was wird betrachtet, sondern wie wird dann das auch in Emissionen umgerechnet. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, Emissionsfaktoren auszuwählen und was muss eigentlich auch letztendlich berichtet werden, damit wir es genau interpretieren können. Also was steckt hinter dem, was wurde vielleicht vernachlässigt, mit was für Kennzahlen wurden gerechnet, also Emissionskennzahlen. Und was muss eigentlich, auch wenn man dann entlang der Logistikkette, die ganze Logistikkette abbilden möchte, welche Informationen muss man dem Nächsten entlang der Logistikkette dann zur Verfügung stellen, damit die dann richtig interpretieren und auch keine Doppelzählungen beispielsweise erfolgen. Und ja, das ist, denke ich, ein guter Schritt, um die Bilanzierung vergleichbar zu machen. Auch da gibt es noch Schwachstellen und auch Interpretationsmöglichkeiten, Varianten, je nachdem, ob man nun Betreiber von so einem Prozess ist, sei es der Transport oder der Umschlag. Denn das ist definitiv bei Logistikketten so. Es sind halt viele Player mit an Bord. Und wenn man dann eine ganze Logistikkette betrachten möchte, beispielsweise für ein Produkt, ne, was steckt hinter der ganzen Logistik für die Distribution von irgendeinem Produkt, muss man immer verschiedene Partner mit an Bord holen, um da was zu berechnen und das zu vereinheitlichen, zu verstetigen. Das war somit das Ziel. Und ja, da haben wir mitgearbeitet und die europäische Norm ist damit jetzt abgeschlossen. Wir haben auch eine deutsche Übersetzung, also es ist eine ISO, aber halt auch eine DIN-ISO, die jetzt veröffentlicht worden ist. Und vielleicht für Deutschland ganz interessant, wir arbeiten gerade zusammen mit dem IFOL-Institut einen Auftrag vom Umweltbundesamt, dass wir einen Leitfaden zur Implementierung dieser ISO demnächst haben werden, damit, ja, eine ISO ist ein sehr technisches Dokument. Echt nicht schön zu lesen und auch war sie auch zum Teil sehr trocken zu erarbeiten, dass wir hoffentlich einen guten Leitfaden dann entwickeln und schreiben mit vielen Beispielen, wie es eigentlich dann auch angewendet werden muss oder sollte, dass es auch anwendbar wirklich ist und verdaulich.
Vielleicht dazu noch eine erneut naive Frage. Aber gemäß meines Wissens ist es ja so, dass die Berichterstattung zumindest für Emissionen ab dem nächsten Jahr und ich glaube dann insbesondere auch ab 2025 rückwirkend für 2024 oder sowas, ich weiß nicht genau, aber viel relevanter für viel mehr Unternehmen wird, als es das heute ist. Ist das diese ISO dann quasi und dieser Leitfaden, den du gerade erwähnt hast, ist das quasi dann auch vielleicht so ein bisschen das Handbuch für die Unternehmen, die vielleicht auch nicht so viele Ressourcen haben, um das alles umzusetzen, was vielleicht gefordert ist, also Berichterstattung über Emissionen und so weiter. Ist das so ein bisschen das Handbuch, an dem man sich dann langhangeln kann, um zu sagen, okay, das muss ich machen und dann bin ich erstmal compliant in dem Sinne? Ist das so ein bisschen die Erwartungshaltung, die man daran haben kann?
Ja, für diejenigen, die halt sehr viel mit Logistik machen. Es kommt natürlich bei der Berichterstattung noch viel mehr dazu, all die ganzen anderen Prozesse. Was in Vorbereitung ist auf europäischer Ebene, also ist jetzt ein Vorschlag für eine Verordnung vorhanden, um, also wenn man CO2-Bewertung von Logistik machen möchte, soll zukünftig die ISO dann die Grundlage sein. Und das ist dann schon mal sehr schön, dass sofern, klar, es gibt immer nationale Alleingänge vielleicht, die dann nochmal was anderes verlangen, aber letztendlich sind solche ISO-Normen, bietet Unternehmen die Möglichkeit, einheitlich zu bewerten und überhaupt dann zu wissen, was bewertet werden muss und wie das gemacht werden kann. Und ja, Leitfäden oder Frameworks, die halt von unterschiedlicher Stelle veröffentlicht werden, helfen dann, diese sehr technischen Dokumente umsetzen zu können, aber auch Tools. Es gibt ja genügend Tools im internationalen Raum, die Unternehmen helfen, die halt die Logistik nicht selber durchführen, aber beauftragen, eben Emissionen dann zu bewerten für die eigenen Sendungen. Und wenn die Tools dann solche ISOs umsetzen und ja implementieren, dann können Unternehmen noch viel einfacher, als wenn sie es dann selber machen, darauf vertrauen, dass das gewissen Standards und Limits auch entspricht.
Apropos Tools. Ich weiß, dass ihr jetzt als Fraunhofer ein Tool halt auch anbietet. Das ist vielleicht jetzt die große Brücke. Das sogenannte REF-Tool, was meines Wissens nach für Resource Efficiency steht, glaube ich. Also die Abkürzung at Logistics Sites. Was mit Sicherheit auch durch die Forschungsergebnisse aus dem GILAB-Projekt jetzt gespeist worden ist. Also jetzt, ich habe, glaube ich, gelesen, dass ihr ein neues Tool, neue Version veröffentlicht habt oder veröffentlichen werdet. Kannst du uns vielleicht auch kurz einen Einblick geben, was dieses Tool macht und wofür es genutzt werden kann?
Also es richtet sich an Betreiber von Logistikstandorten. Also wir arbeiten mit Primärdaten. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand, der gerne wissen möchte, wie viel irgendein Lager verursacht, da eine Kennzahl rausbekommt, sondern es richtet sich an Unternehmen, die gerne ihren Carbon Footprint für die verschiedenen Standorte dann berechnen möchten. Weil wir zwar auch schon mal einen Leitfaden für Logistikstandorte veröffentlicht haben, um diesen Rahmen zu beschreiben, aber Papier ist zwar schön, aber Unternehmen brauchen halt auch vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung. Deswegen hatten wir ursprünglich mal mit Excel und jetzt halt mit einem Online-Tool und jetzt gerade neu veröffentlicht, auch mit Berücksichtigung der Anforderungen von der ISO, das REF-Tool entwickelt, wo wir Unternehmen dann anbieten, dass sie dieses nutzen, um ihre Ressourcenverbräuche einzutragen und die Kennzahlen, die wir da anfangs ja immer gesagt haben, was brauchen wir eigentlich für Daten, dass wir die abfragen, standorttypspezifisch, also wir unterscheiden schon, ob es jetzt ein Flüssiggutterminal ist oder ein Trockenlager. Und am Ende, wenn die Daten ausgefüllt sind, erhalten die Unternehmen ihren Carbon Footprint für den Standort, also Gesamtemissionen und auch die pro Tonne, damit sie damit arbeiten. Und wir nutzen dieses Tool für unsere Forschung. Also wir bieten es an, vielleicht mal eine kleine Werbeschleife, wir bieten es an, dass Unternehmen das kostenfrei nutzen können, damit wir dann den Benefit haben, diese Industriedaten zu bekommen. Und das ist wirklich schwierig, sonst nämlich Industriedaten auch so detailliert zu erfassen. Da muss es irgendwie einen Benefit auf beiden Seiten geben. Und es gibt eine Basisversion, wo man wirklich die wichtigsten Daten einträgt und nur den Emissionswert plus Kennzahl erhält, also Gesamtemission und pro Tonne. Und dann gibt es noch eine erweiterte Version, wo wir dann auch Unternehmen ein bisschen detaillierter unterstützen, Emissionen auch auf einer detaillierteren Ebene dann ausweisen, sodass die Unternehmen daraus lernen können und wir sie auch weiter supporten können. Also da gibt es so eine gibt zwei Ansätze, wie wir das Tool nutzen wollen, aber wir wollen sie halt insbesondere animieren, Daten zu teilen, damit wir unsere Forschung fortsetzen können und eben da ein bisschen mehr analysieren können und Erkenntnis ableiten können, die wir auch immer publizieren.
Jetzt vielleicht noch kurz zum Schluss, letzte Frage an der Stelle. Was können wir denn in Zukunft noch erwarten, auch jetzt im Sinne vom Fraunhofer, was hier ein neues Forschungsprojekt oder was auch immer, so einen kleinen Blick in die Zukunft, was wir noch erwarten können und wo die Zuhörerschaft auch partizipieren kann oder partizipieren sollte an der Stelle, damit ihr auch mehr Forschungsergebnisse erzielen könnt?
Ja, einerseits werden wir natürlich diese Marktstudien fortsetzen und hoffen, die Datenbasis noch zu erweitern und zu detaillieren. Nicht nur immer auf CO2 zu achten, sondern halt auch andere Kennzahlen noch abzuleiten, damit man sich da so ein bisschen orientieren kann. Und ansonsten, bitte, liebe Industrie, challenged uns, kommt mit euren Fragen. Wir sind bereit, sie mit euch gemeinsam zu lösen, wenn wir jetzt noch keine Antwort haben. Also da sind wir offen und freuen uns über jede Aufgabenstellung, neue. Wie viel macht eigentlich auch die Infrastruktur aus? Wie können wir die Lebensdauer von Technologien verlängern? Wie kann Digitalisierung damit reinspielen? Wie nachhaltig ist diese? Wie kann sie unser Engagement unterstützen? Also sicherlich sind noch sehr viele, viele Themen und da müssen wir mit Unternehmen, mit auch auf internationaler Ebene arbeiten. Also ein deutsches Konsortium reicht da nicht. Da sind internationale Kooperationen notwendig. Und ja, wir freuen uns über jede schwierige Frage. Mal sehen, wie wir sie dann gemeinsam beantworten können.
Ja, also liebe Logistiker da draußen, folgt dem Aufruf, sammelt Daten, teilt die Daten, geht mit Fragen auf Kerstin und dem Fraunhofer zu, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das ist der ultimative Aufruf an der Stelle. Liebe Kerstin, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Auch lieben Dank an Andreas, dass du heute mein Co-Host warst an der Stelle und wir auch einige Annahmen korrigieren konnten. Vielen Dank, Andreas. Kerstin, ich wünsche euch beiden eine tolle Weihnachtszeit. Und natürlich auch unseren Zuhörern. Und wir hören uns dann im neuen Jahr.
Vielen Dank, Timo.
Dankeschön.